Ja, zur Einleitung für die Predigt von Wolfgang lese ich jetzt aus Lukas 2, 1 bis 20. Es begab sich aber in jenen Tagen, dass ein Befehl ausging von dem Kaiser Augustus, dass der ganze Erdkreis sich erfassen lassen sollte. Diese Erfassung war die erste und geschah, als Kyrenius Statthalter in Syrien war. Und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher Christus der Herr. Und das sei für euch das Zeichen: Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen: Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Und es geschah, als die Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die Hirten zueinander: Lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündigt hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegend. Nachdem sie aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihren Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war.
Ja, wir haben ein wunderbares, großes Vorrecht. Lass mich das mal vor Augen malen. Wir haben Gottes Wort. Wir dürfen das aufschlagen, wir dürfen es betrachten. Und wir sehen in Gottes Wort, was unser Lebensziel ist. Gott hat uns ja geschaffen. Und wir haben ein wunderbares Ziel. Wir dürfen ihn preisen und verherrlichen, wie wir es auch im Lied gerade getan haben. Und wir haben eben zu Beginn die sogenannte Weihnachtsgeschichte gehört. Und ich würde gerne einen Teil, genauer gesagt zwei Verse, dieser sogenannten Weihnachtsgeschichte mit uns tiefer betrachten. Eigentlich würde ich gerne die ganze Weihnachtsgeschichte mit uns betrachten, aber dann könnten wir bis zum 24. um 15.30 Uhr, wenn es bei euch losgeht, hier sitzen und uns darüber freuen, was da alles enthalten ist. Darum wenigstens ein Blick in zwei Verse und da dann auch einen Schwerpunkt auf drei Begriffe hin. Aber zunächst einmal, wir hören so oft die Weihnachtsgeschichte und es ist für viele Menschen nur ein Beiwerk. Man hört sie und dann widmet man sich dem Weihnachtsessen oder den Geschenken. Aber die eigentliche Freude, die eigentliche Botschaft liegt in dieser Begebenheit selbst. Und das sieht so gemütlich aus, in einem warmen Raum Kinder um eine Holzkrippe herumstehen. Aber ich denke, keine Frau der Welt würde gerne freiwillig ihr Baby unter solchen Umständen zur Welt bringen. Aber so kam der Herr Jesus in diese Welt. Und das ist gut zu sehen. Denn wenn wir uns Weihnachten oder den sogenannten Weihnachtsrummel um uns herum anschauen, dann merkt man etwas. Es geht eigentlich immer weiter von dem eigentlichen Sinn von Weihnachten weg. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich, als ich noch kein Christ war, also der alte Wolfgang, den habt ihr niemals kennengelernt, freut euch, jetzt steht der neue Wolfgang vor euch, der gläubig geworden ist. Aber der alte Wolfgang ging durch seine Stadt, wo er geboren wurde, und auch den Herrn finden durfte in Hamburg. Und da waren dann zur Weihnachtszeit die Geschäfte erleuchtet. Und dann stand auf goldenen Paketen drauf oder über goldenen Paketen Weihnachten, das ist Liebe seit Jahrhunderten. Und dann ist es immer weiter gegangen, dass immer mehr Stress ist und weniger Zeit für die Liebe war. Und es ist wirklich Stress, dass man versucht, sich eine glückliche Weihnachtszeit zu machen. Es gibt da verschiedene Wünsche, die Menschen haben. Familien, Eltern, die wünschen sich einige schöne Stunden im Kreis ihrer Lieben, im Kreis ihrer Familie. Die Kinder wiederum wünschen sich manchmal möglichst viele Geschenke, mit denen sie sich dann möglichst schnell nach der gemeinsamen Zeit alleine beschäftigen können. Und wenn man so Menschen hört, was sie von Weihnachten erwarten, dann hört man eben einfach ein paar schöne, ruhige, friedliche Stunden. Aber das Gegenteil ist, da vermeint immer mehr Stress. Und ich habe Zitate von Menschen gehört. Ein Mann sagte, Weihnachten wird immer mehr zum Volksfest. Es geht um Geschenke. Einfach so. Es ist ein Trend geworden. Es ist Kommerz und Konsum geworden. Es war schon lange Zeit das, aber es wird immer mehr. Online-Geschäfte werben bis kurz vor Schluss, Lieferung noch vor Weihnachten, dass man ganz schnell noch alles machen kann. Und heute ist sogar die Werbung so aufgebaut, nicht mehr, dass man ein paar schöne Stunden hat, sondern dass man Konfliktvermeidung kaufen kann. Eben indem du genug Essen bereit hast, dass jedem, der sonst meckern würde, einfach so gut schmeckt, dass er gar nicht mehr meckern kann. Man schafft eine künstliche Atmosphäre. Paradox. Weihnachten wird ja eben das Fest der Liebe genannt. Und doch fällt es vielen Menschen so schwer, jemand anders als sich selbst zu lieben. Letztlich ziehen viele Weihnachtsbemühungen letzten Endes darauf ab, sich selbst zu lieben. Man strengt sich an, aber manchmal ist man maximal wenige Augenblicke glücklich. Das, was wir uns mit so viel Arbeit, Aufwand und Ausgaben erschaffen haben, das macht nicht wirklich glücklich. Eine kleine Begebenheit nebenbei, als ich mir von Gottes Wort her Gedanken über diese Predigt gemacht habe, da habe ich dann auf meinem Computer, in meinem Schreibprogramm, Weihnachtsgeschichte geschrieben. Und vielleicht kennt ihr das, man bekommt Vorschläge, wie das Wort eben heißen kann, das man schreibt. Und als ich bei Weihnachts war, kam dann als Vorschlag Weihnachtsbemühungen. Also das ist einfach drin, dass man sich viel, viel Mühe gibt, um wunderbare Weihnachten zu haben. Es geht jetzt nicht darum zu sagen, früher war alles besser. Also das möchte ich jetzt nicht als Botschaft sehen, ach, die gute alte Zeit. Nein, darum geht es nicht. Es geht darum, dass das Original in der Regel besser ist als die Fälschung. Das Original ist besser als der Ersatz. Du musst mal Leute fragen, möchten sie gerne die Markenklamotten haben vom Designer oder möchten sie No-Name-Produkte haben? Mir reichen auch No-Name-Produkte, bekenne ich. Aber man möchte in der Regel das Original haben und spätestens bei Geld möchte man eben das Original haben. Keine Fälschung. Und das, was in der sogenannten Weihnachtskritik beschrieben wird, das ist so kostbar, dass wir uns bitte nicht mit solchen Fake-Fest-Bemühungen zufrieden geben sollen. Und wir haben ja die Geschichte gehört, der Geburt von Jesus. Ich würde nochmal, weil es einfach so wichtig ist, Lukas Kapitel 2, die Verse 8 bis 11 lesen. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und in der Nacht Wache hielten über ihre Herde. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Erretter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und ich würde jetzt eben speziell die Verse 10 und 11 und da drei Begriffe mit uns betrachten. Es geht hier um die Geburt von Jesus Christus und die Botschaft, die der Engel an die Hirten hat, ich verkündige euch große Freude, denn euch ist heute ein Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Freude, Retter und Herr. Und über diese drei Begriffe möchte ich verstärkt nachdenken, um diesen Text in der richtigen Weise zu verstehen. Die Geburt von Jesus, die war von Gott beschlossen und lange Zeit vorher angekündigt. Zum Beispiel im Propheten Micha, Kapitel 5, Vers 1. Dort wurde schon angekündigt, dass der Herr in Bethlehem geboren wird. Und ganz interessant, Bethlehem heißt übersetzt Haus des Brotes. Oder jemand hat es mal eingedeutscht, Brothausen. Und ganz interessant, der Herr Jesus konnte von sich sagen, in Johannes 6, 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nimmermehr dürsten. Der Herr wurde in Bethlehem geboren und er konnte sagen, ich bin das Brot des Lebens. Und ganz interessant, was bei diesem Vers auffällt, normalerweise isst man und trinkt. Aber der Herr sagt, wer zu mir kommt, der wird nicht hungern und der wird auch nimmermehr dürsten. Normalerweise bekommt man nach Brot Durst. Aber der Herr macht im wahrsten Sinn des Wortes satt. Und dieses Wort gibt es gar nicht im Deutschen, undurstig, also dass man keinen Durst mehr hat. Er erfüllt alles. Während wir Menschen uns sehr oft abmühen. Und das leckerste Weihnachtsessen, ich gönne euch eine gute Zeit mit euren Lieben. Und sicherlich werden die Schwestern auch angenehm kochen. Aber das leckerste Weihnachtsessen ist nichts im Vergleich zu dem, was ein Leben mit Jesus Christus bietet. Und daher möchte ich uns einladen, weiter über die Geburt von Jesus Christus nachzudenken. In den Versen 8 und 9 wird berichtet, dass ein Engel von Gott den Hirten die Geburt des Herrn ankündigt. Und bei einem Engel denken viele Menschen oft an einen Dekoartikel, eine Jahresendflügelfigur, wie die Engel, diese Figuren damals in der DDR, in der ehemaligen DDR, genannt worden sind. Aber Engel, das sind einfach Boten, einfach in Anführungsstrichen, Gesandte Gottes mit einem Auftrag von Gott. Und hier in diesem Fall wurden die Hirten auch noch von der Herrlichkeit Gottes umleuchtet. Ganz interessant, wenn wir jetzt ein Haus oder ein Geschäft sehen, das angestrahlt worden ist, das Licht strahlt einen an, so mich jetzt diese Scheinwerfer anstrahlen, dass ihr mich sehen könnt. Aber hinter mir ist Schatten. Aber die Hirten wurden von der Herrlichkeit des Herrn umleuchtet. Wenn Gottes Licht in unser Leben hineinkommt, dann ist es etwas ganz Besonderes. Gottes Licht ist anders als der Lichterglanz zu Weihnachten. Und der Jesus hat von sich gesagt, Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wunderbare Aussagen von dem Herrn, der als Baby in diese Welt gekommen ist. Ganz interessant, der Engel von Gott gesendet, der ging nicht zur damaligen religiösen Obrigkeit. Das hätte man menschlich erwartet. Er ging zu einfachen Menschen, zu Hirten. Hirten hatten damals ein sehr niedriges Image. Und das waren richtige Männer, die da nachts die Herde gehütet haben, bewacht haben. Aber wir haben in Vers 9 gelesen, sie fürchteten sich. Harte Männer und die fürchteten sich. Wie passt das zusammen? Die Furcht ist absolut berechtigt, denn wenn Licht von Gott in unser Leben scheint, besonders wenn wir ihn noch nicht als Retter, auch einer der Begriffe, die wir betrachten, kennen, dann merken wir, dass wir so nicht bestehen können. Aber dann beginnt die gute Nachricht. Fürchtet euch nicht. Und der Engel gibt eine Begründung, weshalb die Hirten Freude statt Furcht haben dürfen. Er verkündigt große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Für das ganze Volk heißt, für viele, für alle, die glauben, was von Gott über den Retter gesagt ist, über den Messias, über den Herrn Jesus Christus. Freude. Wir haben schon besprochen, wenigstens Weihnachten möchten Menschen einige schöne Stunden erleben und sind oft damit beschäftigt, Freude sich zu erkaufen, zu kaufen. Und ich habe mich bei der Vorbereitung an einen Mann erinnert, den ich getroffen habe vor vielen, vielen Jahren, auch in der Gegend, wo es die Jahresendflügelfiguren gab, in der ehemaligen DDR. Und dieser Mann hat aus einem Toilettenhäuschen einen Imbiss gemacht. Also er hat ein ehemals Toilettenhäuschen gekauft oder gemietet und dann umgebaut zu einem Imbiss. Und vor dem Imbiss stand sein uraltes Auto mit ganz vielen Roststellen und mit ganz vielen Beulen. Und wir kamen ins Gespräch und ich habe ihn dann, es fanden damals in der Gegend Versammlungen statt, christliche Versammlungen, wo zu Jesus Christus eingeladen worden ist. Und ich habe ihn auch eingeladen, kommen Sie doch vorbei. Habe für ihn gebetet und wenige Tage später kam er wirklich, ich habe ihn gesehen. Ich habe am Eingang gestanden und habe geschaut, wer kommt, und er kam. Und er fuhr mit einem nagelneuen Auto vor. Hat das geparkt, das habe ich gesehen. Und ich habe mich viel mehr gefreut, dass er jetzt kam, um Gottes Wort zu hören. Aber aus menschlicher Höflichkeit habe ich gesagt, alles Gute, gute Fahrt zum neuen Auto. Und wisst ihr, was dieser Mann gesagt hat? Ach was, Ich habe gedacht, man kann sich Glück kaufen. Der hat sich ein neues Auto gekauft und gemerkt, letzten Endes kann das nicht wahre Freude im Herzen bewirken. Glück kann man nicht kaufen. Wahre Freude, die kann nur von unserem Schöpfer kommen. Er hat uns geschaffen und weiß, was gut für uns ist. Und dann kommt die weitere Begründung, Vers 11, denn euch ist heute in der Stadt Davids ein Erretter geboren. Die Geburt von Jesus wurde, wie gesagt, in der Bibel mehrfach angekündigt und in Johannes 7, 42, da heißt es, hat nicht die Schrift gesagt, aus dem Samen Davids und aus Bethlehem, dem Dorfe, wo David war, kommt der Christus. Viele Einzelheiten sind ganz exakt über Jesus Christus vorhergesagt, woher er kommt. Und es war sehr wichtig, dass Jesus aus dem Samen Davids, aus dem Hause Davids gekommen ist. Klammer auf, auch das wäre ein extra Predigtthema. Das ist so spannend, wenn man das einmal betrachtet. Aber dann die Botschaft, euch ist heute ein Retter geboren. Die Hirten benötigten einen Erretter. Und wir brauchen heute auch einen Erretter. Alle Menschen haben Errettung nötig. Wobei die, die schon gerettet sind, die sind nicht mehr zu retten. Die sind ja schon gerettet. Aber jeder Mensch braucht Errettung. Dabei ist aber ein Problem. Eine Errettung setzt ja immer eine Not voraus. Der Rettungswagen kommt nicht und braucht auch nicht zu kommen, wenn du gesund bist. Aber er kommt hoffentlich, wenn ein Mensch einen Unfall, einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall erlitten hat. Dann kommt eben der Rettungswagen, um möglich oder wenn möglich Leben zu retten. Und vielleicht kennt ihr die DLRG, die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft e.V. Und das ist eine Gesellschaft, die sich bemüht, Menschen in Seenot zu retten. Sie macht ganz viele andere Aktivitäten, um auch Vorsorge zu treffen. Aber wir kennen sicherlich die kleinen Schiffe, die besonderen Schiffe, mit denen Mitarbeiter der DLRG zu in Seenot geratenen Menschen fahren, um sie vor dem Tod durch Ertrinken zu bewahren. Ganz viel Aufwand, um Menschen zu retten. Und auch viel Entbehrung der Mitarbeiter. Und sie bringen sich selber in Gefahr, wenn sie selber in Seenot gehen. Der Herr ist in diese Welt gekommen, um als unser Erretter in diese Welt zu kommen. Denn wovon benötigen die Hirten Errettung? Wovon mussten wir gerettet werden? Und die Bibel verwendet dafür ein Wort, das heute leider oft verniedlicht verwendet wird. Sünde. Was ist Sünde? Wie gesagt, es wird oft verniedlicht verwendet. Es wird gesagt, man sündigt oder man hat gesündigt, wenn man ein Stück Torte zu viel gegessen hat. Oder zwei oder drei. Oder man sagt, dass man eine Verkehrssünde begangen hat, wenn man mit dem Auto 10 km/h zu schnell gefahren ist. Wisst ihr, was die wahre Bedeutung von Sünde ist? Zielverfehlung. Wenn damals, als das aufgeschrieben worden ist im Neuen Testament, wenn damals ein Bogenschütze nicht diese Scheibe getroffen hat, sondern daneben geschossen hat, nicht die Scheibe getroffen hat, nicht das Ziel, dann hat man gesagt, Zielverfehlung. Und dieses griechische Wort, hamartia, verwendet die Bibel für Sünde. Das heißt, wenn wir gesündigt haben, wenn wir sündigen, dann haben wir das gute Ziel Gottes, das letzten Endes ist, wie wir zu Anfang betrachtet haben, die Anbetung Gottes ist, ihm die Ehre zu geben, ihn zu verherrlichen. Das haben wir verfehlt. ein Leben in der Gemeinschaft mit ihm, das haben wir verfehlt. Und das hat extreme Konsequenzen. Die Menschen, alle Menschen sind aufgrund ihrer Sünde von Gott getrennt. Das begann mit Adam und Eva. Sie haben Gott nicht vertraut, Gott nicht die Ehre gegeben. Und seit dem Sündenfall ist der Tod in dieser Welt. Und Menschen leben hier auf der Erde ohne Gott, getrennt von ihm. Und als Folge davon müssen sie auch nach ihrem Tod ewig ohne Gott in der Hölle existieren. Es gibt beides, die ewige Herrlichkeit und die ewige Verdammnis. Und von Hause aus ist jeder Mensch auf dem Weg in die ewige Verdammnis. Aber, wie gesagt, eine wunderbare Errettung wurde von Gott bereitgestellt. Weil Menschen nicht mit Gott leben, nicht zu Gott kommen können, kam Jesus Christus, Gottes Sohn, in diese Welt. Und er wurde als Baby in eine Krippe gelegt. Wie gesagt, kein romantisches Erlebnis, sondern eine schlimme Krisen-Not-Situation. Es war kein Platz für ihn. Und am Ende seines Lebens, hier auf der Erde, war der Platz am Kreuz. Er starb dort als Retter am Kreuz. Und wir haben gesehen, wie der Herr Jesus geboren wurde. Lasst uns jetzt auf das Kreuz sehen. Das Kreuz, an dem der Gerechte, der niemals eine einzige Sünde begangen hat, weder in Worten, weder in Gedanken oder in Taten, wie er an dem Kreuz starb. Und ich würde gerne mit uns lesen, Matthäus Kapitel 27, die Verse 45 bis 51. Wir haben die Geburt des Herrn betrachtet und jetzt wollen wir sehen, wie er am Kreuz stirbt. Der Herr Jesus hängt am Kreuz unter Schmerzen. Er wurde verspottet, er wurde geschlagen und dann an das Kreuz genagelt. Aber von der sechsten Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Um die neunte Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, lama sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als aber einige der Dabeistehenden es hörten, sagten sie, dieser ruft Elia. Und sogleich lief einer von ihnen und nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig und legte ihn um einen Rohrstab und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sagten, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, um ihn zu retten. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme auf und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang des Tempels zerriss von oben bis unten in zwei Stücke und die Erde erbebte, und die Felsen rissen. Es geht noch weiter, aber soweit erstmal. Nur so wurde Frieden mit Gott für uns Menschen möglich. Jesus Christus starb dort am Kreuz. Die Finsternis von den drei Stunden wird nicht tiefer beschrieben. Wir gehen aber zu Recht davon aus, dass das die Zeit war, wo Gott die Schuld auf Jesus Christus gelegt hat. Meine Schuld. Wie Gott Jesus die Schuld aufgelegt hat, damit du Begnadigung, Gnade, Vergebung, ewiges Leben bekommen kannst. Und einen kurzen Gedanke noch zu dem Vorhang, der zerriss. Das ist etwas sehr Wichtiges. Es gab ja im Tempel einen Vorhang zwischen dem Heiligsten und dem Allerheiligsten. Und In das Allerheiligste, da durfte der Hohepriester nur einmal im Jahr hinein. Das Allerheiligste war der Ort der Gegenwart Gottes. Und wie gesagt, nur der Hohepriester durfte dort ein einziges Mal im Jahr hinein, um einfach die Heiligkeit Gottes deutlich zu machen. Und der Vorhang, der eben das Heiligste und Allerheiligste getrennt hat, heute würden wir eher sagen, ein dicker Teppich, das war ein dicker Vorhang, der zerriss von oben nach unten. Da ist eine Botschaft dahinter. Der Weg zu Gott, ins Allerheiligste, der ist frei. Und zwar nicht, weil Menschen einfach hineingehen können, das geht nicht, sie hätten sterben müssen. Der Weg wurde frei, er wurde von oben nach unten zerrissen. Gott kam in diese Welt, damit wir Errettung finden können. Kein Mensch kann sich den Himmel irgendwie verdienen und hochklettern. Aber die Rettung ist ein Geschenk, eine wunderbare Gnadengabe Gottes. Das ist in der Weihnachtsbotschaft enthalten. Vielleicht merkt ihr jetzt, warum ich sagte, wir könnten uns bis zum Heiligen Abend damit beschäftigen, wenn wir das alles betrachten würden. Ich möchte unseren Blick wirklich auf den Herrn lenken, auf den Erretter. Und ich habe noch eine bewegende Geschichte, eine wahre Begebenheit gefunden von einem indischen Christen, der vielleicht einigen auch bekannt ist, Sadhu Sundar Singh. Der hat einmal erzählt, ein König, der hatte einen Minister, einen sehr gebildeten Mann. Und der wurde Christ und der hat seinen Glauben vor dem ganzen Volk bekannt. Und er hat erzählt, dass er an den Heiland glaube, der in diese Welt gekommen sei, um sie zu erlösen von Schuld und Tod. Und dem König, dem war das unverständlich. Aber, sagte er, wenn ich will, dass etwas geschehen soll, dann gebiete ich meinen Diener und das genügt. Warum sollte der König aller Könige selbst in diese Welt kommen? Der König wollte den Minister wegen seiner Bekehrung zum Christusglauben entlassen. Da ihn aber sehr liebte, schätzte, versprach ihm Gnade, wenn er eine Antwort auf diese Frage wüsste. Gewährt mir 24 Stunden, Majestät, erwiderte der Minister, und ich will euch antworten. Er ließ einen geschickten Schnitzkünstler holen und trug ihm auf, eine Puppe anzufertigen und sie genau so zu kleiden wie das zweijährige Kind des Königs. Am folgenden Tag machte der König im Boot eine Spazierfahrt. Der Schnitzkünstler war angewiesen, sich am Ufer des Flusses zu halten und auf ein vereinbartes Zeichen die Puppe ins Wasser zu werfen. Der König sah die Puppe fallen und in der Meinung, es sei sein Kind, sprang er ins Wasser. Der Minister fragte ihn dann hinterher, als sie wieder trocken im Boot waren, warum der König denn selbst sein Kind habe retten wollen, während doch ein Wort an seine Diener genügt hätte. Es ist das Herz des Vaters, der so handeln musste, erwiderte der König. Und der Minister antwortete, so hat sich auch Gott nicht damit zufrieden gegeben, den Menschen nur eine Heilsbotschaft zu senden, sondern seine unendliche Liebe ließ ihn selbst vom Himmel herabsteigen, um uns zu retten. Und menschliche Beispiele sind gut, sie rühren manchmal unser Herz, aber Gottes Rettungsaktion ist noch viel, viel tiefer als dieses menschlich nahegehende Beispiel. Denn Gottes Rettungsaktion war nicht spontan, sie war geplant. Und wir sind auch von Hause aus Geschöpfe Gottes, aber werden Kinder Gottes durch die Neugeburt, wenn wir das annehmen, was dieser Jesus Christus am Kreuz getan hat. Ich sagte, sie ist nicht spontan gewesen. Im Brief an die Epheser, Kapitel 1, in den Versen 3 und 4 heißt es, Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern, in Christus, wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untadelig seien vor ihm in Liebe. Die Geburt von Jesus, sein Leben auf der Erde ohne Schuld, sein Kreuzestod, alles war und ist von Gott geplant. Errettung setzt also eine Not voraus. Die Not, aus der Jesus Christus erretten kann, ist die Folge der Sünde. Ein Leben ohne Gott, hier und in Ewigkeit. Dann geht es weiter im Vers 11. Welcher ist Christus? Der Herr. Christus ist die Übersetzung des hebräischen Wortes Messias, der Gesalbte. Und Könige wurden gesalbt, aber auch Priester und Opfer. Er ist der Messias, der Christus, der Herr. Und ein Herr ist ein absoluter Herrscher. Und jetzt ist etwas ganz wichtig. Nach erfolgter Rettung, so soll es jedenfalls sein, möchten Christen Christus nachfolgen. Also so leben, wie er es auch auf dieser Erde tat. Wenn wir wirklich durch Jesus Christus errettet worden sind, dann möchten wir doch nicht mehr für die alten Sünden, in denen wir gelebt haben, für die Christus gestorben ist, weiterleben. Das passt doch nicht, oder? Ein Beispiel: Mit wem würdest du lieber fahren, mit dem Auto irgendwohin? Mit jemandem, der jeden Tag 10 Unfälle mit Toten und Verletzten baut? Oder jemand, der vorsichtig fährt und noch nie einen Unfall verursacht hat? Ich denke, wenn du nicht sehr abenteuerlustig bist, wirst du den sicheren Fahrer vorziehen. Aber der erste Fahrer sind wir gewesen mit unserem alten Leben. Das heißt, ohne unseren Herrn sind wir von einer Sünde in die nächste gegangen. Wir können heute immer noch fallen, das ist eine andere Sache. Aber wir möchten jetzt nicht mehr uns selbst, unseren eigenen Lüsten folgen, sondern wirklich dem Herrn. So soll es sein. Aber dazu möchte ich uns ja auch gerade ermutigen, dass es nicht nur so sein soll, sondern auch so ist. Und daher ist es wirklich erforderlich, dass wir nach unserer Errettung nicht nur unser eigener Herr sein wollen, sondern möchten, dass unser Erretter auch unser Herr ist. Es geht erst einmal um diese Entscheidung. Und ich habe es einigen schon erzählt, ich bin zum Glauben gekommen, vor 31 Jahren, Gott sei Dank. Und einen Tag vor meiner Bekehrung hat Gott mich durch ein Gebet von Christen vom Rauchen befreit. Ein Gebet und ich war schlagartig vom Rauchen frei, obwohl ich richtig abhängig war und ich selber nicht aufhören konnte. Ich habe es so oft probiert, ich habe es nicht geschafft, trotz gesundheitlicher Probleme im Lungenbronchialbereich. Und ein Gebet hat mich frei gemacht. Aber einen Tag später bin ich wirklich frei geworden, nämlich von meiner Schuld. Weil da habe ich verstanden, was Jesus Christus für mich am Kreuz getan hat, wer ich bin, wer Gott ist. Und ich bin um 23:30 abends in meinem Studentenwohnheim von meinem Bett auf die Knie gegangen und durfte mich bekehren. Am nächsten Tag haben die Geschwister, die für mich gebetet haben, mir die Bibel gezeigt und gesagt, gut, dass du nicht mehr rauchst, weißt du, warum ein Christ nicht rauchen soll? Und sie haben gelesen, 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Ich habe das damals so gar nicht richtig verstanden Und auch heute müssen wir sagen, wenn wir den Kontext, den Zusammenhang lesen, dann geht es zunächst um Unzucht. Aber hier heißt es ja auch, und dass ihr nicht euch selbst gehört. Wir haben einen Herrn, nicht nur einen Erretter, sondern auch einen Herrn. Wie gesagt, damals habe ich das nicht in vollkommener Fülle, sage ich mal, verstanden, aber mein Blick fiel einige Verse weiter nach oben. 1. Korinther 6, Vers 12. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Und da war ich excited, wie man heute sagt, aufgeregt. Habe ich gesagt, das ist das. Die Zigaretten haben mich beherrscht. Ich musste morgens vorm Zähneputzen, vorm Kaffee trinken, nach oben greifen und eine Zigarette rauchen. Ich hatte kein Geld für etwas anderes, aber für Zigaretten habe ich immer irgendwie Geld gefunden. Die Sucht hat mich beherrscht. Aber hier heißt es, ich will mich von nichts beherrschen lassen. Von nichts, aber natürlich von einem, von dem Herrn, von dem lebendigen Herrn, der sein Leben für mich hingegeben hat. Und das ist eine Entscheidung, die wir treffen dürfen, dass wir wirklich in jeder Situation unseren Erretter auch als Herrn haben. Ich komme zum Schluss und möchte uns einige Fragen mit auf den Weg geben. Nicht, dass wir mit offenen Fragen in diesen Tag hinausgehen, sondern dass wir Antworten haben und finden. Die erste Frage, bist du gerettet? Bist du sicher, dass du gerettet bist? Bist du sicher, dass wenn du stirbst, dass du bei Gott sein wirst? Nicht, weil du so ein wunderbarer Mensch gewesen bist, sondern weil Jesus Christus für dich am Kreuz gestorben ist und du das verstehen durftest, umkehren durftest von deinen Sünden und das annehmen durftest. Wenn nein, wenn du das nicht sagen kannst, wenn du nicht weißt, ich bin mir nicht sicher, dass ich gerettet bin, dann möchte ich dir eine Frage stellen. Was hält dich davon ab, jetzt umzukehren von deinem Leben in Sünde, getrennt von Gott, und zu ihm hin Buße tust, also umzudenken, deinen Sinn von dir weg auf Gott zu richten und um Vergebung zu bitten für deine Schuld. Zwei Sachen kommen zusammen. Wir kehren um und bitten um Vergebung unserer Schuld und Gott schenkt die Wiedergeburt, neues Leben. Darum sprach ich vorhin vom alten Wolfgang. Der Imbissbesitzer von damals, den habe ich Jahre später wieder getroffen. An einem anderen Imbiss. Und das damals neue Auto sah inzwischen genauso aus wie das erste Auto. Verbeult und verrostet. Und an seinem Körper, an seinem Dasein konnte ich erkennen, dass sein Alkoholproblem auch noch zugenommen hat. Er hat sich abgewendet, er hat es nicht angenommen. Das ist traurig. Und es geht nicht nur oder gar nicht so sehr um diese äußeren Dinge, Auto, Imbiss und so weiter, sondern um unsere ewige Zukunft, aber auch hier schon um unser Leben mit dem Herrn. Wenn ja, wenn Christus dein Herr ist, dein Erretter, ist er dann auch wirklich in allen Bereichen deines Lebens dein Herr? Oder gibt es Lieblingssünden, in Anführungsstrichen, in denen du immer wieder verharrst? Vielleicht merkst du, dass du in weiten Bereichen deines Lebens ohne Christus als Herr lebst. Vielleicht merkst du in diesem Bereich des Medienkonsums oder in diesem Bereich oder in meiner Wortwahl, in meiner Gedankenwelt oder in meinem Umgang mit den Geschwistern oder in meiner Priorität, wie ich mich mit Gottes Wort beschäftige oder nicht beschäftige, da gibt es Defizite. Dann schaue, dass der Herr auch in diesen Bereichen wirklich der Herr deines Lebens ist. Zunächst geht es um eine Entscheidung. Und dann täglicher Kampf. Aber es ist ein guter Kampf. Und im 1. Johannes Kapitel 2, Verse 1 und 2 heißt es: Meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter, einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht aber allein für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Wisst ihr, was das für eine gewaltige Aussage ist? Wenn wir sündigen, haben wir einen Beistand bei dem Vater, Jesus Christus. Lass ihn wirklich der Herr in jeder Situation deines Lebens sein. Und der Blick auf die drei Worte, Freude, Retter und Herr, auf den Herrn Jesus selbst und sich mit ihm zu beschäftigen, das ist die wunderbare Grundlage, neben anderen praktisch folgenden Dingen aus Gottes Wort, für ein siegreiches Leben. Ich schließe mit Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt oder nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Amen.